Jesus macht satt. Für all die, die den Textplan vom Christusbund gelegentlich mal anschauen, so haben es die, die ihn zusammengestellt haben, über die Geschichte, über den Bericht von der Speisung der 5000 gestellt. Eine faszinierende Geschichte, ja gut, die ganze Bibel ist voller faszinierender Geschichten. Aber das ist so eine ganz, ganz besondere, denke ich, in allen vier Evangelien wird von der Speisung der 5000 berichtet. Zu dieser Berühmtheit hat es nicht mal die Weihnachtsgeschichte geschafft. Gell? So wichtig muss dieser kurze Abschnitt wohl sein. Nur noch die Vertreibung aus dem Tempel der Händler und Wechsler und nur noch die Geschichte von der Gefangennahme bis zur Auferstehung taucht in allen vier Evangelien auf. Ansonsten fehlt es immer irgendwo. Und deshalb, bevor es richtig losgeht, möchte ich euch ermutigen, nutzt so einen Sonntag, schlagt eure Bibel auf, guckt in Matthäus 14, in Markus 6 und Lukas 9 und lest nochmal die drei anderen Speisungen der 5000. Dass es so durch die Ergänzungen ein richtig schönes, rundes Bild kriegt. Bewusst möchte ich sagen, es sind Ergänzungen. Man könnte auch sagen, oh, wenn die Bibel schon so unterschiedliche Berichte hat, stimmt es ja auch sonst. Und da möchte ich einfach ein Bild noch kurz mitgeben für die, denen der Gedanke mal durch den Kopf geht. Wenn ihr aus einem Kreisverkehr kommt und da ist ein Unfall und der wird gerade aufgenommen und da gibt es 4 oder 5 Zufahrtsstraßen in diesen Kreisverkehr hinein, dann wird jeder aus seiner Perspektive völlig korrekt über diesen Unfall berichten. Und doch hat er immer etwas anders gesehen. Der eine sieht die Leute von vorne, der andere von hinten, der andere von der Seite. Und vielleicht fragen die Polizisten noch mal ganz gezielt etwas nach und sie fragen beim einen was anderes als beim anderen. Und so gibt es ein ganzes Bild. Und mit dem Bild dürfen wir an biblische Geschichten gehen, wenn sie nicht exakt deckungsgleich sind. Einfach, dass wir das im Hinterkopf haben. Es hilft uns, das Ganze zu sehen, und da möchte ich euch ermutigen. Und Johannes, das noch als letztes vorneweg, gibt ganz offen zu, dass er mit einem klaren Blick an seine Erzählungen rangeht. Am Ende des Johannesevangeliums im Kapitel 20 schreibt er, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Ganz klar, es gibt jede Menge, aber Johannes schreibt nicht drüber. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Ganz offensichtlich schreibt Johannes selektiv und deshalb tut es gut, das andere noch zu sehen. Aber mit diesem Blick, wir sollen lernen, dass Jesus der Messias ist. Wir sollen glauben, wir sollen leben. Mit dem Blick lesen wir jetzt Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15, für die, die mitlesen wollen und für die, die elektronische Geräte haben und die Bibelübersetzung auswählen können. Ich habe die NEU, die neue evangelistische Übersetzung, gewählt. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, das all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, das war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er, ganz allein. Ein paar Beobachtungen und Hinweise zu diesem Bericht. Einige Zeit später, oder wenn ihr in anderen Bibeln danach gelesen habt, das heißt grob ein halbes Jahr, also Kapitel 5 und Kapitel 6 haben einen größeren zeitlichen Abstand mit diesem danach, heißt es. Nicht mehr in Jerusalem, sondern in Galiläa. Nicht beim Laubhüttenfest, sondern kurz vor Passa. Jesus geht an die Ostseite des Galiläischen Meeres, des See Genezareth. Das ist eher so ein karges, unfruchtbares Bergland. Ja, die Berge haben nur 600 Höhenmeter, da sagt jemand, Alp hat 800. Gell? Aber der See Genezareth hat minus 200, also von daher ist doch noch so ein leichter Unterschied zwischen hier und der Alp. Wenn man dann vom See hochsteigt, da schwitzt man auch ein bisschen. Nur um zu sehen, was die Leute, die zu Fuß hinterher marschiert sind, auf sich genommen haben. Die Zeit, es war im Frühling, kurz vor Passa. Und das wird immer bestätigt durch den Hinweis, da gab es genügend grünes Gras. Im Sommer gäbe es da kein grünes Gras mehr. Da gäbe es dann nur noch gelbe Reste. Ja? Und es war, nur dass wir es zeitlich einordnen können, so ein Jahr vor dem Tod von Jesus. Im nächsten Passa hängt er am Kreuz. Die Jünger sind also, wenn wir es aus Jüngersicht sehen, rund 2 Jahre schon mit ihm unterwegs. Und was war die eigentliche Absicht Jesu? Er wollte sich mit den Jüngern zurückziehen. Offensichtlich sollten sie eine Zeit der Ruhe und aber auch der Belehrung haben. Also wenn Jesus sich hinsetzt und die Jünger auch, dann ist das ein Zeichen, jetzt findet geistlicher Unterricht statt. Also wenn man das in alter jüdischer Manier machen, hättet ihr mir hier einen Stuhl hingestellt und ihr würdet alle auf dem Boden sitzen. So findet Lehre statt damals. Und da kommen die vielen, vielen Leute hinterher. Sie können Jesus nicht allein lassen, gell? Nach den Vorbemerkungen kommen jetzt 3 Beobachtungen, 3 Überschriften. Und für die, die gerne ein Bild vor Augen haben, sage ich, kann leichter folgen. Unser erster Punkt heißt: Jesus kennt unsere Situation. Und dann wollen wir darüber sprechen, dass Jesus satt macht. Und zwar Punkt 1, er macht satt und kümmert sich um unsere leiblichen Bedürfnisse. Und dann der dritte Punkt, Jesus macht uns satt. Und dabei kümmert er sich um unsere geistliche Not. Das sind so die Punkte, für die es mit dem Zielfoto sich leichter tun. Jesus kennt unsere Situation. Ja, er sieht erstmal das Volk, was da kommt. Gell? Im Hunger nach der Sensation. Sie haben entweder die Wunder gesehen, die Jesus getan hat, von den Wundern gehört. Vielleicht haben sie auch irgendjemanden kennengelernt, der gesund geworden ist. Und da bekommt man nicht genug. Jesus hat Anziehungskraft. Das will man sehen, da will man hinterher. Nah dran sein, bloß nichts verpassen, auch nicht das nächste Wunder. Und was kriegen sie? Beim Johannes gleich Brot, aber bei Markus, das drohe ich euch jetzt auch an, bei Markus heißt es, und er begann eine lange Predigt. Aber hier, und das wird man nachher in der Symbolik sehen, kriegen sie auch alles, was auf den Messias hinweist. Und dann nimmt er die Menge wahr, dass sie ohne was zu essen kamen. Also sie waren so begeistert und sagen, nichts wie los, zum Rucksack packen reicht es nicht mehr, vielleicht sehen wir das Boot dann auf dem See nicht mehr und wissen nicht, wohin geht, wir müssen sofort hinterher. Das ist die Sicht, Jesus sieht die Situation des Volks. Und er hat auch die Situation natürlich seiner Jünger im Auge. Die brauchen weiterhin Wachstum, geistliche Reife. Die sind offensichtlich noch nicht an dem Punkt, dass sie den Auftrag erfüllen könnten, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Wie viel trauen Sie denn Jesus zu? Was müssen Sie noch lernen? Das ist so der Moment. Und deshalb ist die Frage an Philippus Teil des Jüngerschaftstrainings. Also Jesus hat ja nicht Philippus gefragt, weil er seinen Rat brauchte. Was macht man jetzt für so viele Leute? So habe ich es auch gerade vorgelesen. Gell? Jesus wusste, was er tun wollte. Er wollte, dass beim Philippus mal was abläuft. Wie gut kenne ich meinen Jesus? Und wir haben festgestellt, da gab es noch ein kleines Lernfeld. Vielleicht übrigens bei uns auch, das könnte ja sein. Gell? Philippus hat eine ganz nüchterne Antwort drauf. Wir haben nichts. Uns einkaufen ist zu teuer. Das kostet nämlich, wenn man es mal umrechnet und noch ein paar Krankheitstage, Sabbate und Feiertage dazu rechnet, das kostet fast einen Jahreslohn. Er hat seinen Verstand eingeschaltet, er findet keine Lösung. Hat auch keinen Gedanken dran verschwendet, dass Jesus vielleicht anders helfen könnte. Momente, die ich an mir auch immer wieder feststelle als Jesus-Jünger. Und dann gibt es nicht nur den nüchternen Philippus, der logisch denkt und auf keine Lösung kommt. Es gibt auch den nüchtern pragmatischen Andreas, der sich einstellt und sagt, da gibt es einen Jungen. Der hatte Kleinigkeit dabei. Aber auch da kommt der Nachsatz, aber was ist das schon? Und deshalb ein Zwischenstopp 1. Ich möchte uns die Frage zum Nachdenken mitgeben, sind wir so anders als das Volk und die Jünger damals? Wo suchen wir genau genommen bei Jesus die Sensation? Wir wissen ja, Jesus kann heute noch Wunder tun und kommen wir wegen dem, was Jesus alles tun kann? Fragezeichen. Weil er die unerklärbaren Dinge tut. Wir haben einen großen Herrn. Natürlich tut er Wunder. Aber sind wir unterwegs wie das Volk, was die Sensation braucht? Oder sind wir die Nachfolger? Und sind wir als Jünger manchmal eher frustriert aufgrund der großen Aufgaben? Wenn ich weiß nicht, wie es euch in der Gemeindeleitung geht, wie häufig ihr da sitzt und sagt, da ist doch fast nichts und wie kriegen wir die Aufgabe jetzt hin? Ich weiß von vielen Missionsgesellschaften und viele von uns finden ja auch manchmal im Briefkasten den Hinweis, bei uns brennt die Hütte, wir haben einen großen Dienst und wenig Mittel. Sind wir eher frustriert wie in Philippus unterwegs, weil wir keine Lösung erkennen können? Ist uns bewusst, dass wir immer zu wenig haben? Und lähmt uns das? Oder sind wir eher wieder Andreas, so nüchtern und pragmatisch unterwegs und sehen wenigstens etwas, was da ist, was Gott mitgegeben hat? Und das befehlen wir auch noch Jesus an und sagen, Jesus, da gibt's einen, der hat was. Jetzt mach du was draus. Ja. Jesus kennt unsere Situation. Kennen wir unsere Situation auch? Das ist vielleicht eine gute Ausgangsbasis für die Nachfolge. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Jesus macht satt. Jetzt kommt das nächste Lehrstück für die Jünger. Gell? Sorgt mal dafür, dass sich die 5000 Leute lagern, hinsitzen, Ordnung schaffen, Ruhe reinbringen. Wenn Jesus uns versorgt, dann in Ruhe und Ordnung, nicht im Chaos, nicht als Fahrtfuß irgendwo im Vorbeigehen, wo man dann auch noch im Gehen essen kann und hungern muss, sondern lagert euch, zu Jesus kommen heißt auch zur Ruhe kommen. Und das Ganze macht Jesus auch im Bewusstsein nochmal für die Jünger. Das fiel mir nochmal im Lesen auf. Die Jünger hatten nichts. Es war ein fremder Junge, der als interessierter Zuhörer mit da war, der hatte was. Und wenn wir es genau betrachten, das, was der Kerl mitgebracht hat, das hat vielleicht gerade für ihn gereicht, bei so einem Riesenmarsch hin und zurück. 5 Gerstenbrote, das sind so die Fladenbrote, die es im Orient gibt. Ja? die passen in den hohlen Zahn. Oder wie viel passt da rein? Ich gucke gerade zum Zahnarzt, ja, deshalb. Es war die Speise der einfachen armen Leute. Da hat er ein bisschen was davon dabei gehabt. Und wie geht es Jesus an? Jesus geht es damit an, dass er erstmal zeigt, wir sind dankbar. Ich, der Sohn Gottes, spreche erstmal das Dankgebet zum Vater im Himmel für das, was da ist. Nicht Jesus Christ Superstar. Es gibt ein paar mehr im Alter, die kennen das Musical vielleicht noch. Ja. Nein, Jesus ist jetzt nicht der Superheld, der sagt, ich zeige euch mal, was ich kann. Die Beschreibung des Wunders findet im Prinzip gar nicht statt. Jesus dankt und am Schluss sind alle satt. Aber so, wie die Produktion ausgesehen hat, da wird nichts berichtet. Jesus bringt es dem Vater im Himmel. Alle können sehen, dass auch Jesus empfangender ist. Und dann nimmt Jesus das, was da ist, das Bissle, um es auf Schwäbisch zu sagen, was da ist und nie und nimmer reichen kann. Und er schafft Neues. Das ist übrigens der Riesenunterschied zu allen anderen Wundern. Sonst heilt er was Existentes. Da kann man wieder jemanden sehen, da kann jemand reden, da kann jemand hören, da kann jemand wieder gehen. Aber er heilt immer Existentes. Und hier kommt aus dem Nichts, da kommt immer Neues, Neues, Neues. Unser tägliches Brot gib uns heute, das wird hier wahr. Das, was Jesus bei der Bergpredigt gesagt hat, so sollt ihr beten. Das wird wahr. Und deshalb ist mir ganz wichtig, Jesus geht es auch immer ganz konkret um die Versorgung, um das leibliche Wohl. Also Christsein heißt nicht auf einer hohen Flugebene nur die geistlichen Dinge sehen, es geht immer auch um die Bedürftigen oder wie es Jakobus später zu den Jüngern schreibt, stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Jesus handelt ganz konkret. Da geht es um einen vollen Magen. Punkt. Vordergründig, aber auch. Bei Johannes, und das wird uns auch zur Lehre für Jesus Nachfolger sein, geht es nicht um die Jünger, da ist Jesus im Fokus. Oder habt ihr noch im Ohr, dass ich gelesen hätte und Jesus gibt es den Jüngern, die es austeilen? Nee, das finden wir bei den anderen dreien. Deshalb habe ich so empfohlen, lest die anderen drei Geschichten. Da gibt es so einen vollen Blick. Aber bei Johannes ist Jesus im Fokus. Er ist der Geber. Er ist der Schaffende, der Schenkende. Mitarbeiter halten sich völlig im Hintergrund. Die Jünger als Mitarbeiter Jesus bei Johannes tauchen nicht auf, weil Jesus der Wichtige ist, auch wenn die Mitarbeiter dazugehören. Sie sind Diener, nicht das Zentrum in diesem Bericht. Und wie faszinierend, wenn Jesus dann ans Versorgen geht. Auch wenn es nur trockenes Brot war und nur Fisch als Zukost, eingelegter Fisch. Und für uns ist es vielleicht was Besonderes, weil wir müssten sonst an die Küste, bevor es wieder einen Fisch gibt. Aber dort, also man könnte sagen, es wäre wie wenn man bei uns ein einfaches, trockenes Brot mit selbstgemachtem Gselz, also Marmelade für die Zugereiste, hätte. Von eigenen Früchten aus dem eigenen Garten. Also das war etwa die Qualitätsstufe des Essens, wenn wir ein Bild vor Augen wollen. Aber im Überfluss anschließend war Brot da, dass jeder Jünger einen ganzen Korb noch füllen konnte. Jesus gibt reichlich. Es darf nichts verkommen, war sein Auftrag. Was Gott geschaffen hat, das soll auch eingesetzt werden. Und deshalb so ein zweiter Zwischenstopp mit ein paar Überlegungen und praktischen Hinweisen. Immer wieder dürfen wir uns vor Augen halten, wir haben nichts, wir können nichts für die Not der Menschen geben. Die Jünger standen mit leeren Taschen da und genau genommen sind unsere Taschen für die Not in der ganzen Welt auch ein bisschen leer. Alles, was wir haben wir von Gott empfangen. Also auch wenn jemand ein prall gefülltes Bankkonto hat, es ist ein Geschenk des Herrn. Das ist das, was wir einfach auch aus diesem Text mitnehmen dürfen. Und ich gebe es ja zu, wenn ich für mein tägliches Brot bete, dann muss ich erstmal Danke sagen, weil ich weiß ja, was im Kühlschrank ist und ich weiß, was in der Speisekammer ist. Ja. Und ich weiß, was im Geldbeutel ist und dass der Rewe und der Bäcker und der Metzger gut bestückt sind. Ja. Also deshalb gerne auch mit dem Danken beginnen. Auch für die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten des Lebens. Da darf man so einen Text, wo man sieht, Jesus gibt überreichlich, einfach nochmal dankbar machen. Es kann unter uns zwei verschiedene Jüngertypen geben, wenn wir mal diese Geschichte anschauen. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Zu welchem Jüngertyp gehöre ich, habe ich mich gefragt. Bin ich der, der die Kosten des Vorhabens überschlägt und feststellt, das können wir uns niemals leisten? Wie viel lassen wir möglicherweise im Dienst in unseren Gemeinden, in manchem Missionswerk, in mancher theologischen Ausbildungsstätte einfach, weil wir sagen, das werden wir uns nie leisten können. Und übrigens auch Andreas war ja nüchtern und pragmatisch. Das war ja nicht der, der sagt, komm, ein bisschen was zu Jesus und dann werdet ihr sehen, dann explodiert alles. Der war auch ganz nüchtern, was ist das für so viele? Aber er hat gesehen, da ist was und mit dem komme ich zu Jesus. Und wenn Jesus jetzt einen Auftrag gibt, dann vertraue ich drauf, dass das reicht. Also für uns wünsche ich mir, dass wir möglichst häufig vom Typ Andreas unterwegs sind. Dass wir uns ermutigen lassen, sehen, was bereits da ist. Und mit dem zu Jesus gehen. Und selbst wenn das, was da ist, woanders ist, da können wir sagen, Jesus, du kennst die Leute, die das haben, was wir jetzt brauchen. Jesus schafft aus dem Wenigen so viel. Lass uns da mutig sein und nicht entmutigt. Was anderes ist mir noch wichtig geworden für unsere Situation. Jesus versorgt genau diese 5000 Männer. Und vielleicht waren noch ein paar Kinder und ein paar Frauen mit dabei. Aber wahrscheinlich bei so einer Stresstour in kürzester Zeit ins Gebirge ist es kein Zeichen, dass hier die Männer als Stellvertreter für die ganzen Familien da sind, sondern wahrscheinlich war das eher so ein Männerabend. Männerfesper, hätte man heute gesagt. Gell? Ja. Aber er versorgt genau die 5000. Er versorgt nicht ganz Galiläa, nicht ganz Judäa und erst recht nicht das ganze Römische Reich. Das ist eine konkrete Situation, wo Jesus hineinhandelt. Und wenn wir daraus lernen und sagen, auch wir dürfen diesem Vertrauen auf Jesus geben und teilen, dann wünsche ich mir, dass wir es in dieser Zurückhaltung tun können, wie es hier bei Johannes von den Jüngern berichtet wird, dass wir gar nicht auftauchen, sondern dass unser Handeln immer auf Jesus hinweist. Also selbst wenn es aus Gottes Kraft gut gemeint ist, aber nicht, dass wir im Vordergrund stehen. Jesus gehört in den Vordergrund. Er ist der Geber und in seinem Auftrag helfen wir, wenn wir helfen. Wir sind Diener. Und das können wir natürlich in der Christenheit lokal, regional tun, gell? Aber auch international. Da seid ihr ja mit Verbindungen zu Sahelife, zu DIPM und wohin ihr sie immer habt. Ihr habt ja alles vor Augen. Es kann sich um die eigene Gemeinde oder Missionswerke, theologische Ausbildungsstätten handeln, die ihren Dienst tun können, wenn Geschwister anvertraute Mittel weitergeben. Es geht zuerst mal um die bedürftigen Menschen in der Nähe. Und das ist in unserem Land ja gar nicht mehr so einfach, zu erkennen, wer ist wirklich bedürftig. Da gibt es die, die ganz wenig haben, das aber nicht zeigen. Weil sie in diesem Sinn auch von dieser Geschichte, Jesus hat mich doch versorgt und ich lebe mit dem, was er mir gegeben hat. Geht mal mit offenen Augen durch die Gegend, wer sein Kind nicht aufs Schullandheim mitschicken kann. Geht mal mit offenen Augen durch die Gegend, ob es Familien unter euch gibt, die grundsätzlich nicht auf einer Gemeindefreizeit mit dabei sind, und hakt mal nach, ob es vielleicht an den Finanzen liegen könnte. Nur mal so eine ganz praktische Idee, wie wir die Bedürftigen bei uns finden. Oder ob man von jemandem aus der Gemeinde weiß, dass er regelmäßig bei der Tafel ansteht, damit man sein täglich Brot hat. Dann könnten wir das, was Christus uns anvertraut hat, teilen. Und natürlich geht es auch weltweit. Und zwar egal, ob es die Straßenkinder im Tschad sind oder Geschwister in der Ukraine. Ich wünsche uns, wenn wir ans Geben und Teilen denken, dass wir einfach auch im Gebet die Leute vor Jesus bringen. Und wer kann, darf auch beim Austeilen helfen in dieser Zurückhaltung. Ob das hier in der Gegend gerade wie gesprochen ist, ob es beim Kurzzeiteinsatz ist, beim Dreijahresterm vielleicht als christliche Fachkraft, oder ob man irgendwo noch tatsächlich in den vollzeitlichen, dauerhaften Dienst geht. Das, was Jesus uns gegeben hat, dann weitergeben in der Zurückhaltung, wie wir es hier beim Johannes sehen. Und auch das nochmal für uns, wir werden nicht der ganzen Welt in der ganzen Not helfen können. Das ist zu groß für uns. Und das soll uns aber nicht davon abhalten, es nicht da zu tun, wo wir es können. So wie es Jesus bei diesen 5000 getan hat. Und lasst uns nie die Dankbarkeit vergessen. Sehen, was übrig bleibt. Wie viel kriegen wir heute aus Ländern, die wir vor ein paar Jahren die dritte Welt, und glaube, heute nennen wir es den globalen Süden, auch wenn es recht weit nördlich ist. Wie viele Menschen kommen zurück und bringen das Evangelium zu uns nach Deutschland? Da waren Dinge offensichtlich übrig, die jetzt auch hier eingesetzt werden. Jesus hilft. Das Leibliche. Und natürlich macht Jesus satt, und das ist unsere geistliche Not. Es ging ja vordergründig und hauptsächlich nicht um die Versorgung der Menschen. Und die Menschen kamen ja auch nicht, weil sie Brot erwartet haben, sondern haben irgendeine nächste Sensation erwartet. Und das zeigt auch der komplette Rest des Kapitels. Also wir haben hier, glaube ich, das längste Kapitel im Johannesevangelium mit 71 Versen. Da kommt noch ein bisschen was. Und die Predigtreihe hört dann mal beim Vers 29 auf. Deshalb lest auch mal da den Rest, gell? Jesus wollte, dass sie an ihn glauben, dass sie Gott finden. Und deshalb setzt er aber auch bei dieser Geschichte ganz viel Symbolik ein, die die Juden damals verstanden haben. Im Blick auf den Messias. Die Männer konnten das verstehen. Gucken wir uns ein paar Hinweise an. Das ist erstmals der Zeitpunkt, den Johannes erwähnt. Nahe des Passafestes. Am Passafest erwartete man den Messias. Man gedachte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten und man hat auf den kommenden Messias gewartet. Ganz besonders in der Zeit. Auch die Symbolik der Austeilung. Er dankt, er bricht das Brot, das macht der Familienvater beim Passafest. Für die Juden war der Gedanke Brot aus dem Nichts ziemlich sicher auch die Erinnerung an die Wüstenwanderung. Da fiel täglich Manna vom Himmel. Und du warst versorgt. Jeder ist satt geworden. Und was übrig war, braucht man nicht aufbewahren bis morgen, weil morgen gab es Neues. Symbolik des grünen Grases, also nicht nur, dass es den Zeitpunkt Sabbat, Passa bestätigt, sondern da denkt man möglicherweise an, er weidet mich auf einer grünen Aue. Als der gute Hirte. Oder an die Verheißung bei Hesekiel im Kapitel 34. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen, und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide und Lagerplätze, als vom Messias die Rede war. Die Symbolik von Gerstenbroten. Plötzlich geht beim frommen Juden die Geschichte vom Elisa auf, aus 2. Könige 4. Einmal kam ein Mann aus Baal Schalisha und brachte dem Gottesmann 20 Fladen Brote, das waren Gerstenbrote, und einen Beutel voll Getreidekörner als Gaben vom ersten Korn der Ernte. Da sagte dieser zu seinem Diener, gib es unseren Leuten zum Essen. Doch der erwiderte, wie soll das für 100 Männer reichen? Elisha wiederholte, gib es unseren Leuten zum Essen, denn so spricht Jahwe, man wird sich satt essen und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor, sie aßen sich satt und ließen noch übrig, wie Jahwe gesagt hatte. Und möglicherweise dachten sie auch noch ans Wunder der Ölvermehrung bei Elia. Also plötzlich, da läuft ein Bild aus der ganzen Geschichte Gottes mit dem Volk durch den Kopf. Bei dem, was sie gerade selber erleben dürfen. Und so wünsche ich uns auch, dass wir in unserem täglichen Leben mit Christus ein Bild kriegen und sagen, was ist das für ein gütiger Gott? Wie hat er uns immer wieder versorgt und was lesen wir in der Schrift davon? Also in vielfacher Hinsicht zeigt Jesus ganz deutlich den Jüngern und jüdischen Zuhörern, das Zeitalter des Messias hat angebrochen und ich bin der Messias. Das ist die zweite Ebene des Sattwerdens. Und das begreifen sie offensichtlich, sie haben die richtige Erkenntnis. Das muss der Prophet sein, von dem Mose schon gesprochen hat. Das muss der Messias sein. Ja, die Erkenntnis war richtig. Allerdings, es sollte ja nicht der sein, der das Volk von den Römern befreit, sondern der, der den Menschen von der Not der Gottesferne befreit. Er soll das Verhältnis zwischen Mensch und Gott wieder heilen. Und deshalb hatten sie die richtige Erkenntnis, aber die falsche Konsequenz daraus gezogen, wo sie sagen, das müssen wir sofort zum König machen. Und Jesus konnte und wollte nicht der weltliche König sein. Also man liest ja schon bei Matthäus 4, bei der Versuchung Jesu, bekam er auch schon das Angebot, du könntest hier übrigens über alles herrschen. Und er wehrt ab und hier ist das gleiche Spiel. Deshalb muss er sich in die Einsamkeit zurückziehen, ganz allein ins Gebet. Damit man mich nicht zum weltlichen König macht. Brot und Spiele, gell? Das ist das Zeichen der Könige. Und ein Jahr später wird über dem Kreuz stehen, das ist der Judenkönig. Er war der König, aber nicht der weltliche, der von den Römern befreit, sondern der, der den Weg zu Gott frei macht und zu Pilatus sagt, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus bestätigt es, ich bin der König. Und das ist es, was wir hier so im zweiten Drittel seiner Wirksamkeit schon so ganz deutlich sehen dürfen. Jesus ist der König, der, der den Weg zu Gott frei macht. Und was wir hier sehen, ist letztlich auch schon so ein bisschen prophetisch oder als Vorschattung oder wie man da immer das richtige Wort dafür verwendet. Das ist Symbolik auch für uns Christen. Jesus lädt zu sich ein, kommt her zu mir. Nach der Auferstehung, was passiert? Frühstück mit Brot und Fisch. Da wird eingeladen, dass ihr satt werdet. Christus lädt zum Abendmahl ein, an seinen Tisch. Erlebt mich, spürt die Gemeinschaft mit mir. Das ist ja nichts Mystisches, sondern das ist es ganz bewusst wahrnehmen dürfen, schmecken und sehen. Ja, nichts soll umkommen. Christus soll auch uns stärken. Die Brotsymbolik greift da ja am Folgetag wieder auf, als er das Kapitel zu Ende liest. Da spricht er mal ganz deutlich, dass er das Brot des Lebens ist. Gell? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist seine Einladung. Ich bin das Brot des Lebens, heißt ab Vers 48. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Also jetzt wirbt Jesus richtig drum, ja. Bei der Speisung der 5000 kriegt man schon einen Vorgeschmack auf den Folgetag. Jesus macht leiblich satt, aber Jesus lädt ein und sagt, es gibt ewiges Leben nur bei mir. Aber da gibt es das. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Und jetzt geht's los. Das löst einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben, schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Oder übersetzt, wenn wir Jesus nicht nachfolgen und dann in der Symbolik des Abendmahls uns daran erinnern, dass das Leib und das Blut, der Leib und das Blut Christi ist, dann werden wir vielleicht ein schönes, aber ein sinnloses Leben haben. Und wenn wir mit Jesus leben, dann werden wir ewiges Leben haben, egal wie die Herausforderungen sind. Und deshalb findet gerade in diesem Kapitel, nach dieser Geschichte mit den 5000 Satten, die ganz große Wende statt. Ja, zu Beginn kommen die Massen und wollen noch sehen. Und jetzt wird's ernst. Und einer nach dem anderen schleicht sich. Und am Ende steht Jesus fast allein da und fragt seine Jünger, und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Und dann kommt die große Antwort, die ich mir für uns alle hier wünsche. Und zwar unabhängig, ob wir heute es erst verstanden haben oder ob wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber dass wir es ganz neu vor Augen haben. Herr, zu wem sollen wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Herr, zu wem? Du hast die Worte für das ewige Leben und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Gehen wir zu Jesus. Erstmalig oder ganz bewusst neu. Lassen wir uns von ihm beschenken, damit wir mit dem, was wir geschenkt bekommen, andere aus dem Überfluss auch mit beschenken können. Amen. Lieber Herr Jesus, wie dankbar dürfen wir sein, dass du das Brot des Lebens bist. Wie dankbar dürfen wir sein, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns hast dein Wort immer wieder gezeigt, dass du derjenige bist, der unser Verhältnis zum Vater im Himmel wieder heil macht und frei macht. Und wir danken dir, dass das ganz praktisch immer wieder geht. Wir danken dir, dass du immer wieder den Hunger stillst. Wir danken dir, dass unser Kühlschrank voll ist. Wir danken dir, dass Dinge auf den Tisch kommen heute. Wir danken dir, dass nachher der Ständerling möglich ist. Herr, du kümmerst dich um unsere persönlichen Nöte und wir wollen dich bitten, dass du uns ein offenes Auge, ein offenes Ohr gibst, ein offenes Herz, dass wir teilen mit denen, die bedürftig sind, als deine Jünger. Wir wollen dich bitten, dass wir Vertrauen lernen zu dir, dass auch dann, wenn wenig da ist, wir darauf vertrauen, was wir in deinem Auftrag tun, da wirst du schon Neues schaffen. Und wir wollen einfach auch einen Blick auf unsere Ewigkeit, einen Blick auf das Wissen, dass das irdische Leben endlich ist. Und wissen, dass es bei dir ewiges Leben gibt. Darum bitten, lass uns treue Nachfolger sein, dass wir jetzt schon die ganze Fülle bei dir erleben, Herr. Amen.